So, ich würde jetzt mal kurz hinter die Kulissen schauen. Du hast ja gemeint, ihr habt ja diverse Vorstellungen, was die Bands anbelangt. Macht ihr da so eine Art Casting oder wie geht an die Bands ran? Kommen die auf euch zu oder geht ihr auf die Bands zu? Weil ihr habt ja auch Bands dabei, eben aus Niederlanden, Amiland, Kanada und so weiter.
Nee, also in aller Regelfolge läuft das bei uns folgendermaßen, dass wir einfach über die Jahre, wir sind ja schon, also 2, 3 Jahre sind wir ja schon auf Konzerten anzutreffen. Also wir kennen ein paar Bands, ein paar kennen wir persönlich, ein paar gefallen uns, ein paar gefallen uns nicht so sehr. Und da stellt sich einfach dann eine gewisse Hitliste stellt sich dann jedes Jahr zusammen. Und in aller Regel gehen wir dann auf die Bands zu. Wir kriegen natürlich auch jede Menge Anfragen. Allerdings wird von den Anfragen in aller Regel nur ein winziger Bruchteil wahrgenommen. Also sagen wir mal, die Anfragen gehen ja in die Hunderte und von landen vielleicht dann 1, 2 im Line-up. In aller Regel ist es Beste, wenn wir die Band mal irgendwo live gesehen haben, wir uns einen Eindruck gemacht haben. Und bei der Größe von Festivals ist es einfach nicht anders möglich, dass die Band auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Das setzt einfach voraus, dass sie eine Platte veröffentlicht haben, eine Single gemacht haben und einfach auch ein bisschen präsent sind. Dann ab und zu mal spielen, nicht jeden Tag, aber einfach, dass die Leute die kennen könnten. Und da fallen einfach auch leider gute Bands auf. Ich habe, wie gesagt, meine Booking-Geschichte, das sind dann eher kleinere Bands. Und von da komme ich jetzt auch eher weniger in die Verlegenheit, da Bands fürs Back to Future zu buchen, weil die einfach doch eine Nummer zu klein sind. Die finden zwar ihre Hörer oder beziehungsweise ihre Gäste Land auf, Land ab und im Ausland, aber ich denke, für so ein Festival ist es dann doch nötig, ein bisschen bekannter zu sein.
Ja, vor allem auch wegen der finanziellen Geschichte.
Ja, einfach, das geht damit einher, wenn die ein bisschen bekannter sind, dann haben wir eine Chance, dass ein paar Leute kommen und wir brauchen sie einfach. Ein ganz unbekannt, man kann immer noch ein paar gute versuchen, wir auch immer noch ein paar Unbekannte mit einzustreuen, wo dann die Leute dastehen und sagen, Mensch, jetzt habt ihr aber was ja an Land gezogen, das kann mir vorneweg noch nicht. Zum Beispiel haben wir hier die Kids von Outlaw, die wir jetzt noch zum dritten Mal haben. Die kennt, glaube ich, hier so im Großen und Ganzen niemand. Als die beiden das erste Mal auf der Bühne standen, war, glaube ich, der Älteste von denen 15 und der Kleinste 11.
Ja, ich kenne die schon irgendwie.
Abgerockt wie Sau. Und wie gesagt, da kommen dann auch jedes Jahr die Leute und sagen, Mensch, niemand anderes nimmt sich der Band hier an. Macht doch einfach nochmal. Und wenn es passt mit uns und mit der Truppe kommen wir gut zurecht, dann machen wir das auch gerne.
No? Nee, das Finanzielle, ich habe das ja vorhin schon mal angesagt während der Sendung, wir haben das auch bei uns auf der Seite stehen. Die GEMA plant ja, die Gebühren zu erhöhen um 600%. Betrifft euch das dann auch oder inwieweit ist das geregelt? Weil ich habe mal von irgendjemandem gehört, dass es nicht jeden betreffen soll.
Also, sofern wir GEMA-geschützte Musik in unserem Repertoire, beziehungsweise die Bands, die bei uns spielen, im Repertoire haben, betrifft uns das natürlich. Und bei der Größe von Bands ist das in aller Regel der Fall. Von daher betrifft uns das auch. Und das ist natürlich auch ein Thema, über das wir hier nachdenken müssen. Das ist einfach eine Sache, die überhaupt nicht geht, wenn einfach die Plattenverkäufe nicht mehr so funktionieren, versuchen die jetzt über die Live-Schiene zusätzlich Kohle reinzukriegen. Also ich kann mich an Konzerte erinnern, die ich organisiert habe, in Roswein zum Beispiel. Da hat das Einlass nicht für die Bands gelangt, für die Unkosten, die einfach entstehen, ohne dass die Bands jemals Kohle gekriegt hätten. Und dann kommt noch eine GEMA, die dort 100 Euro für die Veranstaltung haben will, sich damit rechtfertigt, dass sie auch Kulturarbeit macht und so weiter. Und das Geld landet natürlich nicht bei den Leuten, die dort an dem Abend gespielt haben, sondern landet dann in aller Regel bei Riesigkreuzen, bei Michael Jackson.
Na, der ist ja tot.
Ja, dann bei
Der
seinen
kriegt
Erben
nicht mehr.
wahrscheinlich, die das noch besser gebrauchen können, die viele Kohle, oder bei Roger Whittaker und Co., keine Ahnung. Also es landet in aller Regel nicht bei den Leuten, die es verdient hätten.
Naja,
Echt eine Geschichte, wo sich jeder mal Gedanken machen sollte, der regelmäßig auf Live-Konzerte geht, dass er vielleicht seine Unterschrift unter die Petition noch macht.
Ja, ich hab's schon gemacht.
Weil das geht definitiv nicht, dass die uns so über den Nuckel ziehen. Ja, vor allen allen Dingen in den Kreisen, wo wir uns bewegen. In aller Regel sind viele Bands auch dabei, die gar nicht GEMA-geschützt sind. Von daher, wenn wir ein komplettes Festival machen, wo keine GEMA-geschützte Musik gespielt wird, dann betrifft es uns nicht.
Nee, das ist eben nicht so.
Aber mal, dass einige Bands bei uns nicht spielen könnten. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Problem.
Ja, nee, also ich erlebe das auch. Also ich bin ja auch mit einer Band unterwegs. Und dann bin ich immer der arme Irre, der ab und zu mal so einen Schein ausfüllen darf. Für die GEMA. Das ist dann natürlich auch immer sehr schön. Aber wie machen wir das dann, wenn das dann wirklich konkret wird? Also die Petition, die wird ins Parlament eingegeben, weil die 50.000, die sind drinne. Das sind sogar schon ein bisschen mehr. Ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt, dass es dürften schon fast an die 100.000 sind.
Ja, ich glaube. 80.000 oder.
Aber gemessen daran, dass man in der nächsten Saison wahrscheinlich eine schwarz-gelbe Regierung haben wird, das wahrscheinlich ziemlich schnell abgeschmettert werden. Aber was macht denn ihr dann da eigentlich? Ladet ihr schlichtweg dann nicht mehr die Bands ein? Oder sagt ihr dann tschüss, das war's, danke GEMA?
Zumindest ist das ein Gedanke, über den man, zumindest ist das eine Sache, über die man sich Gedanken machen sollte, einfach mal zu gucken, wie viele Bands von unserem Line-Up überhaupt geschützte Musik spielen. Das wären meiner Meinung nach nicht viel mehr als 25% sein. Dann sollte man sich Gedanken machen, ob das dann den Preis wert ist, den man bezahlen müsste.
Hm.
Und ob dann nicht auch ein paar Bands einfach Gedanken machen, ob sie nicht dann 50 Euro einfach mehr Gage nehmen und dann einfach kein GEMA-Mitglied mehr sind. Aber das ist halt auch nicht so einfach. Aber es ist zumindest für den Großteil der Veranstaltungen, die man macht, findet man sicher auch immer eine Alternative ohne GEMA. Aber
Also ich will jetzt niemanden mit Scheiße bewerten und frage jetzt auch nicht nach Bandnamen. Sind das dann eher die großen Bands oder sind da auch kleine Bands oder gleicht sich das da aus? Wie ist denn also deine Erfahrung?
Ich will jetzt auch nicht grundsätzlich sagen, dass das mit der GEMA scheiße ist. Das Problem ist einfach, dass die Gebühren teilweise recht hoch sind. Also das betrifft vor allem, also ich kenne es wirklich aus meinen Konzerten, die ich in Rosswein gemacht habe, wo wenig Leute kommen, wo auch ein relativ geringer Eintrittspreis genommen wird. Wo wir jetzt, sagen wir mal, nicht jede Woche irgendwas machen, wo wir dann über irgendwelche Rahmenverträge und so weiter dann ein paar günstige Gebühren hat, sowas, wo man viermal im Jahr was macht, da bezahlt man einfach einen relativ hohen Preis. Wenn das Geld dann bei den Leuten landen würde direkt, dann wäre das sicher auch eine andere Sache. Allerdings hat die GEMA einfach so einen Verrechnungsschlüssel, der so kompliziert ist, wo in aller Regel weder die GEMA noch die GEMA-Mitglieder durchsehen, wie das funktioniert. Und da muss einfach was gemacht werden. Und ich denke, so wie jetzt die Resonanz in der Presse ist, wird da sicher auch mal drüber geredet in nächster Zeit.
Mhm.
Ob das jetzt wirklich unseren Vorstellungen dann näher kommt, das sei mal dahingestellt. Allerdings kann man sich dann auch einfach Gedanken machen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier zumindest in unseren Kreisen, Punkrock und so weiter, dass es dann auch Bands geben wird, die einfach sagen, okay, wir waren jetzt jahrelang in der GEMA, haben davon nicht viel gehabt. Wir sind einfach jetzt darauf angewiesen, dass wir auch live spielen. Wir treten aus und machen und regeln das anders oder regeln das anders und sind einfach dann den Veranstaltern gegenüber in einem Vorteil. Wir werden dann vielleicht 2 Konzerte mehr im Jahr spielen und haben dadurch auch die Kohle rein, die wir sonst von der GEMA gekriegt hätten. Mhm. Kann ich mir durchaus vorstellen, aber.
Ja, ja.
Aber das ist echt ein weites Feld und da muss man sich intensiver mit beschäftigen. Die GEMA an sich ist keine ganz so schlechte Einrichtung, aber wie es gemacht wurde, ist halt nicht wirklich schaubar und nicht fair für alle und ja.
Nee, aber es geht ja eher um das Festival. Ihr habt ja, warte mal, jetzt muss ich erst meinen Flyer suchen, ich Trottel. Wie viele Bands spielen eigentlich bei euch jetzt?
Ich habe jetzt gar nicht durch. Ich sag mal, ca. 30 Bands haben wir hier im Line-Up.
Mhm. Ist ja doch. Wann geht denn das eigentlich los? Am Donnerstag?
Donnerstag, erste Band um 8, um 9.
Abends?
Dann geht's bis um 1 und dann die Folgetage geht's dann Nachmittag los und geht dann bis in die Nacht um 3.
Mhm. Also, ich muss.
Das Programm abwechslungsreich, dadurch, dass wir auch die Indoor-Halle haben. Eine kleine Variante für Sonne, Regen, Schutz und Punkrock, Psychobilly, ja, das komplette Programm.
Ja, aber bei euch, wir haben uns ja vorhin mal kurz drüber unterhalten, das ist ja immer so ein bisschen schwierig.
Das ist eine schwierige Angelegenheit, also, ja. Also da ist echt schwierig, gute Bands und ja, ich denke, wir haben was.
Ja. Ich hab doch einen Haufen Unterstützer hier, Oxig, der Rest ist nicht so gut erkennbar. Also werdet ihr auch irgendwie finanziert? Oder sehe ich das jetzt falsch?
Nee, das ist rein eine Sache. Die Leute, also dann Ox zum Beispiel, dann tue ich mich einfach mit Joachim unterhalten und ich sage hier, okay, was wir vorhaben, er kennt uns ja jetzt über die Jahre auch. Und er sagt, okay, das können wir präsentieren und dann landet das Ox-Logo bei uns auf unseren Plakaten, Flyern und im Internet und im Gegenzug wird das Festival halt auf über deren Möglichkeiten publiziert und so ist das halt mehr so eine Geschichte in der Hand als die andere. Also das ist nicht zwangsläufig damit, dass wir jetzt hier irgendwelche Kohle einsacken oder so, das ist einfach, ich meine, wir haben einfach super Sachen wie Pango, Knacker, Moloko Plus oder so, das sind einfach Sachen, die uns das Jahr über begleiten, wo wir einfach gerne drinnen lesen in den Fantimes Ox genauso. Und da wollen wir einfach ein bisschen was zurückgeben. So. Das ist jetzt sicher keine riesen Publicity für die, auch nicht für uns, aber das ist eine Sache, wir wissen, wo wir hingehören, wir wissen, wo wir stehen und das passt einfach zu uns.
Patos de Porrao. Sind das Portugiesen oder sehe ich das falsch?
Bitte?
Sind das Portugiesen oder sehe ich das falsch?
Nee, bist du schon relativ nah dran. Die sind aus Brasilien, die Jungs.
Ah.
Ja. Also das ist glaube ich auch dieses Jahr, haben wir eigentlich noch nie gemacht, aber das war so eine Sache. Das ist echt eine Legende aus Brasilien. Geht eher in die Hardcore-Punk-Rock-Richtung, Punk-Richtung und die sind in Brasilien in der Hausnummer. Der Sänger auch ein ganz schön großer Klotz, hatte auch mal irgendwie MTV Brasilien in der Sendung und wo sie sich mit bei mir ins Gehirn geschossen haben, war mal eine Platte, dann haben sie wirklich alte Punk-Klassiker gecovert in ihrem ganz eigenen Stil und das war schon der Hammer und wie gesagt, in den Kreisen, die eher die härtere Musik hören, sind die nicht unbekannt. Sind ganz selten in Europa und wir haben jetzt wirklich einen von zwei Deutschland-Gigs abgekriegt, weil halt ein Kumpel relativ nah dran ist an der Band. Und da haben wir das gerne gemacht. Ist jetzt inhaltlich nicht 100% stimmig in das, was man von uns gewohnt ist, aber viele Leute haben uns immer gesagt, Mensch, habt ihr nicht mal irgendwas, das uns richtig nochmal die Ohren frei boostet hier. Und da haben wir uns dieses Jahr gedacht, das war echt eine Band, wo wir alle Ja dazu gesagt haben und ja.
Ja. Ich würde nochmal ein Lied spielen. Spookshow, was machen die denn?
Spookshow, ja, das ist eine schwedische Band mit Frontfrau und die machen so, ich glaube, heute sagt man da Horrorpunk dazu. Also bedienen sich im Punkrock bei Misfits und Konsorten. Wirklich gute Band. Noch Horror-Punk. Nicht ganz bekannt bei uns, aber.
Ja, Horrorpunk.
Aber das wird schon. Ich glaube, inzwischen die dritte Platte draußen und naja.
Bei Horrorpunk, da fällt mir irgendwie Susie and the Banshees ein.
Ja, aber das ist vielleicht dann eher ohne den webischen Touch. Vielleicht, also Susie dann vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend, vielleicht ohne das Komplizierte, das Verkünstelte oder Künstliche, wie auch immer, also ein bisschen straighter.
Oder Zombina in der Skeleton.
Ein Zeitpunkt auch für so ein Festival ist vielleicht dort an der Stelle, wo dann auch Spookshow spielen. Das ganz gut aufgehoben.
Ja. Die Zombina in den Skeletons, die würden mir dann auch mal einfallen. Zombina in den Skeletons.
Ja, genau, so in die Richtung, ja.
Aber kennt wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder. Ist egal, ich spiele jetzt einfach mal Spookshow.
Ja, genau, ab.